Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Up-Podcast. Ich habe heute wieder mal einen neuen Gast mitgebracht, und zwar unseren Tobias. Der Tobias hat bei uns eine Lehre gemacht, das PKA, und arbeitet immer nur ein paar Stunden bei uns in der Apotheke, hat aber nicht recht viel Zeit, weil er momentan in Wien Biologie studiert. Und darum freut es mich besonders, dass wir ihn heute mit haben. Hallo Tobias.
Hallo.
Tobias, du machst ja recht viel Sport, du gehst ins Fitnessstudio. Welche Mikronährstoffe braucht der Körper, wenn man Sport macht?
Grundsätzlich ist eine gute Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen wichtig. Beim Sport selber, durch das Schwitzen, verliert man Elektrolyte, zum Beispiel Natrium, Magnesium, Kalium, Eisen und auch Calcium. Und bei den Vitaminen sind besonders die B-Vitamine wichtig für einen Energiestoffwechsel. Und grundlegend ist ausgewogene Ernährung wichtig, dass der Körper gut versorgt ist mit Bausteinen, dass die Muskeln gut mit Proteinen versorgt sind und genug Kohlenhydrate da sind als Energielieferant für den Körper.
Gibt es einen Unterschied zwischen Ausdauersportler und zwischen Muskeltraining? Gibt es da verschiedene Sachen, die man beachten muss? Oder nimmt da jeder das Gleiche?
Grundsätzlich ist beim Ausdauersport der Bedarf an Kohlenhydraten stärker erhöht und beim Kraftsport der Bedarf an Proteinen. Und beim Ausdauersport schwitzt man meistens mehr, und da ist auch die Elektrolytversorgung besonders wichtig.
Ist jetzt empfehlenswert, wenn man Ausdauersport macht, dass man irgendein spezielles Getränk immer mit hat, wo Zucker drin ist, oder sollte man prinzipiell während dem Sport eigentlich gar nicht zu viel trinken?
Während dem Sport sollte man grundsätzlich immer ausreichend trinken.
Und beim Ausdauersport quasi einfach die Kohlenhydrate erhöhen, die man beim Muskeltraining nicht braucht. Habe ich das richtig verstanden?
Also beim Muskeltraining hat man einen erhöhten Kohlenhydratbedarf, aber es ist beim Ausdauersport um einiges höher. Und grundsätzlich ist es sinnvoll beim Training, wenn man statt Wasser Elektrolytgetränke trinkt, damit man den Verlust durch Schwitzen ausgleicht. Da kommt es auch darauf an, bei welcher Temperatur man den Sport macht. Also wenn man jetzt im Winter draußen laufen geht oder Radl fahren, dann schwitzt man tendenziell weniger, als wenn man das Gleiche draußen im Sommer macht. Also je mehr man schwitzt, desto mehr Elektrolyte verliert man. Und wie stark der Energiebedarf erhöht ist und der Bedarf an Kohlenhydraten, hängt von der Trainingsintensität ab.
Was trinkst du dann im Studio? Riechst du da irgendwas her? Hast du da was mit?
Ich habe immer meine Wasserflasche mit und trinke dann während dem Sport immer Elektrolytgetränk, damit ich den Verlust durch Schwitzen ausgleiche.
Sehr gut. Es gibt ja bei Elektrolytgetränke verschiedene Bezeichnungen. Manchmal steht Hypoton und manchmal steht isotones Getränk. Was heißt denn das?
Isoton heißt, dass die Konzentration an gelösten Stoffen im Getränk gleich ist wie im Blut. Dadurch, dass es isoton ist, wird dann der Körper besonders effizient und schnell mit Flüssigkeit versorgt. Und das ist dann während dem Sport, vor allem wenn man viel schwitzt, sehr hilfreich. Und hypotone Getränke haben im Vergleich dazu weniger gelöste Stoffe. Und meistens ist der Unterschied zwischen hypotonen Getränken und isotonen Getränken, dass in den isotonen Getränken eine Kohlenhydratquelle, meistens Traubenzucker, enthalten ist, und hypotone Getränke nur mit Elektrolyten versorgen und mit Süßungsmitteln gesüßt sind. Also wenn man auf die Kalorien verzichten will und nicht so einen erhöhten Kohlenhydratbedarf hat, weil man vielleicht weniger intensiv trainiert, aber den Elektrolytverlust durch Schwitzen ausgleichen will, dann sind hypotone Getränke zu empfehlen. Und bei den isotonen Getränken ist es so, dass sie den Körper noch schneller hydrieren als hypotone Getränke, und zusätzlich durch den Traubenzuckergehalt stellen sie auch direkt für den Körper Energie bereit.
Wenn ich abnehmen will, nehme ich das Hypotone, weniger Kalorien, kein Traubenzucker. Mhm. Prinzipiell besser ist aber das Isotone.
Genau.
Okay, schnelle Energie. Jetzt bist du dann fertig mit dem Sport. Kann man da irgendwas machen zur Regeneration? Direkt nach dem Sport oder am Abend dann?
Nach dem Sport ist grundsätzlich bei jeder Sportart wichtig, dass man den Körper wieder mit Nährstoffen versorgt. Beim Ausdauersport sind dann besonders die Kohlenhydrate wichtig, damit die Glykogenspeicher wieder aufgefüllt werden. Und beim Kraftsport die Proteine, damit die Muskeln die Bausteine haben, das wachsen können. Und besonders nach dem Training ist von Vorteil, wenn man zum Beispiel einen Proteinshake trinkt oder was Ähnliches, wo die Proteine leicht verdaulich sind und schnell aufgenommen werden können vom Körper.
Okay. Protein ist nicht gleich Protein. Gibt es Unterschiede, oder?
Es gibt Unterschiede zwischen Proteinen. Das kommt davon, dass sie alle Proteine in der Nahrung unterscheiden, aus welchen Aminosäuren das zusammengesetzt sind. Und es gibt nicht essentielle Aminosäuren, die das Körper selber durch den Stoffwechsel herstellen kann, und essentielle Aminosäuren, die mit der Nahrung aufgenommen werden müssen. Und alle Proteine unterscheiden sie in ihrer Verteilung, an welche Aminosäuren in welchem Verhältnis vorhanden sind. Es gibt die biologische Wertigkeit. Das ist ein Maß dafür, wie viel Körpermasse aus einer definierten Menge Nahrungsprotein aufgebaut werden kann. Und je höher die biologische Wertigkeit, desto besser ist die Proteinqualität. Ein besonders hochwertiges Protein ist zum Beispiel das Vollei-Protein, das hat eine biologische Wertigkeit von 100, was aber nicht heißt, dass es zu 100% in Körpermasse umgesetzt wird, sondern wie diese Messung erfunden worden ist, ist 100 als Standard festgelegt worden für die Aminosäurezusammensetzung vom Vollei-Protein.
Auf was schaue ich dann, wenn ich mir jetzt ein Proteinpulver kaufe oder Aminosäurekapseln? Kann ich mir da noch irgendwas richten, was ist gut und was ist schlecht, unter Anführungszeichen?
Grundsätzlich gibt es verschiedene Arten von Proteinpulvern, und es kommt auch auf den Zweck darauf an, wann man es einnehmen will, wenn man was besonders schnell verdauliches nach dem Training, oder wenn man einfach die Grundversorgung aufbessern und zum Beispiel einfach zusätzlich zu den Mahlzeiten dann einen Proteinshake trinken. Wenn man sich nach verschiedenen Proteinpulver umschaut oder Leute, die ins Fitnessstudio geht, fragen, was für Protein das sie nehmen, wird man sehr oft Whey-Protein lesen oder hören. Und das ist, Whey-Protein ist nichts anderes wie die englische Bezeichnung für Molkeneiweiß. Das heißt, die Molke entsteht bei der Käseherstellung. Wenn das Casein aus der Milch ausgefällt wird, dann wird das fest, und daraus können dann verschiedene Sachen wie Topfen oder Frischkäse und Käse hergestellt werden. Und was dann übrig bleibt, ist die Molke. Und die enthält dann einen Rest an Proteinen, das dann aus der Molke isoliert werden kann. Und das ist dann das Whey-Protein oder Molkeneiweiß. Und das Besondere am Molkeneiweiß ist, dass es zum einen hochwertig ist, also ein gutes Aminosäurenprofil hat, und es ist sehr schnell verdaulich, was ideal nach dem Training ist, weil es schnell aufgenommen wird und die Muskeln schnell versorgt werden. Also ca. 80% des Milcheiweiß sind Caseinproteine, und der Rest besteht aus Globulinen und Albuminen. Und die sind eben besser wasserlöslich als das Casein, deswegen bleiben sie dann auch noch in der Molke drinnen und sind dadurch auch sehr schnell verdaulich. Das Casein wird auch als Proteinpulver verkauft, und da ist es eher für den Zweck gedacht, dass man es zusätzlich zu den Mahlzeiten oder besonders auch am Abend vorm Schlafengehen trinkt, weil Casein langsamer aufgenommen wird und dadurch die Muskeln dann über einen längeren Zeitraum mit Proteinen versorgt werden.
Perfekt. Jetzt ist das ja alles sehr tierisch. Was macht ein Veganer? Hat der Möglichkeiten, dass er zu einem Protein kommt?
Es gibt sehr viele pflanzliche Lebensmittel, die reich an Proteinen sind. Besonders eiweißreich sind zum Beispiel Hülsenfrüchte. Und es werden immer mehr spezielle Proteinprodukte für Veganer. Die sind oft aus, zum Beispiel aus Sojaprotein, Erbsen oder Sonnenblumenkernen. Und bei den pflanzlichen Proteinen ist es so, dass die meistens einzeln betrachtet eine niedrigere biologische Wertigkeit haben, weil es von einer Aminosäure zu wenig haben. Das nennt man dann die limitierende Aminosäure. Und deshalb ist es bei den veganen Proteinen besonders vorteilhaft, wenn zwei oder mehr verschiedene Proteine in einem Pulver gemeinsam sind, weil sie dann die Aminosäurenprofile ergänzen.
Das ist interessant. Das hast du uns jetzt perfekt erklärt. Gut, lieber Tobias, dann sage ich danke vielmals für deine Zeit und für die super Information, die du uns gegeben hast.
Danke.
Und ich hoffe, wir hören uns wieder mal.
Sehr gerne.
Ich möchte jetzt gerade noch ein bisschen dranbleiben, weil wir ja gerade über Mineralstoffe und Nährstoffe gesprochen haben. Und ich habe ja gerade vor kurzem erst einmal eine Nährstoffausbildung gemacht und bin da natürlich immer noch ganz gehypt, was unsere Nährstoffe alles kennen. Und habe ich meine Lieblingsnährstoffe mitgebracht oder wie ich finde, so die wirklichen Basics, die jeder braucht. Kennen tut es jeder und jeder weiß, man braucht es beim Sport, wie wir es gerade gehört haben. Aber das Magnesium kann eigentlich nur ganz viel mehr. Magnesium braucht man natürlich beim Sport, aber auch da ist wie beim Protein Magnesium nicht gleich Magnesium. Es gibt ganz viele verschiedene Magnesiumarten und ganz grob unterscheidet man es in organisches Magnesium und anorganisches Magnesium. Ich nehme jetzt nur mal ganz kurz ein Beispiel her, das hat man vielleicht schon mal gelesen. Magnesiumcitrat zum Beispiel ist organisch, Magnesiumoxid ist anorganisch. Was ist jetzt der Vorteil von einem organischen Magnesium? Es hat eine bessere Bioverfügbarkeit. Das heißt, es wird vom Körper einfach schneller und leichter aufgenommen. Die logische Schlussfolgerung dazu ist, das Anorganische, das wird nicht so rasch und nicht so gut aufgenommen. Allerdings eignet sich das Magnesiumoxid besser, wenn man einen Magnesiummangel auffüllen möchte, weil das einfach länger speichert. Ein organisches Magnesium ist rasch da und eher schnell wieder abgebaut und das anorganische Magnesium speichert eben länger im Körper. Das heißt, bin ich prinzipiell gut versorgt mit Magnesium und möchte es nehmen für einen Sport oder weil man es eben für ganz viele andere Sachen braucht und ich das in meinem Tagesbedarf nicht schaffe, dann mache ich das im Normalfall oder im Idealfall mit einem organischen Magnesium, mit einem Magnesiumcitrat zum Beispiel. Habe ich jetzt einen chronischen Mangel und möchte die Speicher auffüllen, dann mache ich das mit einem Oxid. Prinzipiell ist bei Magnesium so der Tagesbedarf, die Tagesdosis zwischen 300 und 375 Milligramm. Ganz wichtig ist bei Magnesium, was glaube ich auch noch ganz viele nicht wissen, der Körper schafft 150 Milligramm Magnesium pro Dosis aufzunehmen. Das heißt, nimmt man 300 Milligramm auf einmal, hat man die 150 Milligramm, die restlichen leider für die Katz genommen. Das heißt, die scheidet der Körper wieder aus. Das heißt, Magnesium entweder aufteilen auf 2x 150 Milligramm oder es gibt ja Getränke mit 300 bis 400 Milligramm Magnesium, die dann entweder die Sackerl aufteilen, die Brausetablette aufteilen und zweimal täglich trinken oder in einem Sackerl auflösen und über den ganzen Tag verteilt trinken. Ansonsten ist wirklich schade drum, weil man zu viel ausscheidet. Möchte man das Magnesium jetzt als Therapie einsetzen, das heißt, ich habe jetzt ein Problem wie Hausnummer jetzt Migräne, dann kann man diese Dosis steigern. Da kann man das ganz hoch eigentlich einsetzen. Und das macht man eigentlich, indem man die Dosis immer wieder steigert und steigert und steigert. Das kann man oft bis zu 1500 Milligramm steigern. Und man hört erst dann zum Steigern auf, wenn sich der Körper meldet, dass er genug hat. Und das macht er, indem er einen Durchfall kriegt. Hat man jetzt einen Weichenstuhl oder Durchfall erreicht, dann weiß man, okay, man kann das Magnesium wieder runterdosieren. Also man kann da wirklich auf seinen Körper horchen und ganz viel Erfolge erzielen, wenn man sich da drüber traut. So prinzipiell zum Magnesium, was ist das Magnesium eigentlich? Wir sagen, das Magnesium ist ein Aktivator. Also das Magnesium kann ca. 300 Enzyme im Körper aktivieren. Also für das alles wird es gebraucht und vor allem für die ATP-Produktion. Und das ATP ist unser Hauptenergieträger in den Zellen. Ohne ATP gibt es keine Energie. Das heißt auch, grob gesagt, ohne Magnesium keine Energie. Also für das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Das heißt Energiemangel, Müdigkeit, nervliche Belastung bis hin zu Depressionen, Erregbarkeit, Schlaflosigkeit. Das alles kann Magnesiummangel auslösen. Muskelschwäche, Muskelkrämpfe haben wir schon gesagt. Also für das ist sowieso auch ganz wichtig. Magnesium ist ein Knochenbaustein. 60% von unserem Tagesbedarf an Magnesium braucht man im Knochen. Auch das ist ganz wichtig. Was auch bei uns im Knochen ganz wichtig ist und was auch viele ältere Menschen dann schon einnehmen müssen, ist Calcium. Und das ist so das Einzige, wo man bei Magnesium ein bisschen aufpassen muss. Wenn man hohe Dosen Magnesium einnimmt und hohe Dosen Calcium, dann ist das prinzipiell kein Problem. Da muss man einfach einen zeitlichen Abstand bei der Einnahme halten. Weil die beiden, die können sie sonst in die Quere kommen und dann nimmt man beides nicht auf. Also das war suboptimal. Diabetiker sollten eigentlich auch immer Magnesium dazu nehmen, weil es immer Aktivator bei der Glukoseaufnahme ist. Und wie ich es immer zuerst schon gesagt habe, bei Migräne, Kopfschmerzen, Regelschmerzen, alles was so krampfartige Schmerzen sind, da würde ich auf jeden Fall mir empfehlen, schauen, Magnesium nehmen und wie ich es zuerst schon erklärt habe, mit der individuellen Verträglichkeitsgrenze probieren. Wie viel Magnesium brauche ich eigentlich wirklich, bis ich einen Durchfall erzeuge oder eine Grenze erzeuge? Das funktioniert eigentlich bei solchen Beschwerden super gut. In manchen Magnesiumpräparaten ist auch Kalium auch dabei und das ist auch aus gutem Grund dabei, weil das Kalium braucht Magnesium, dass es überhaupt in die Zelle eindringen kann. Das heißt, habe ich einen Magnesiummangel, habe ich meistens auch einen Kaliummangel dabei, weil kein Magnesium, dann kann ich ja das Kalium nicht in die Zelle einbringen. Also da sieht man schon anhand von ein paar Beispielen, wie wichtig und wie vielseitig Magnesium einsetzbar ist. Also wirklich nicht nur für Sportler gedacht, sondern für ganz, ganz viele Situationen oder Indikationen im Leben kann man Magnesium brauchen. Wenn ihr dazu eine Frage habt, kommt es vorbei. Auch was nehme ich eigentlich für Magnesium, wenn ihr schon eins nehmt, zum Beispiel, ist das organisch, ist das anorganisch? Kann man was verbessern, nehme ich es falsch? Jederzeit kommen wir, erklären euch das gerne. Und jetzt komme ich zu meiner zweiten Nährstoffgruppe, zu meinen B-Vitaminen. Die sind wirklich meine Favorites, weil die B-Vitamine sind so richtige Allrounder. Also die braucht man, genau wie das Magnesium, für so viele Stoffwechselprozesse. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, was diese Vitamine alles schaffen. Ich war ja, wie vorher schon kurz erwähnt, im Winter auf einer Nährstoffakademie und da haben wir gleich mal mit den B-Vitaminen gestartet. Da haben wir zuerst die Vitamine wirklich ganz genau zerlegt und was die alles machen im Körper. Und dann sind wir auch ganz viele Krankheitsbilder durchgegangen und tatsächlich fast bei jedem Krankheitsbild ist ganz oben gestanden, B-Vitamine hochdosiert. Und das war dann ganz witzig, bei unserem zweiten Nährstofftreffen habe ich dann einmal so in die Runde gefragt, Hände hoch, wer hat sich denn schon B-Vitamine gekauft? Und es hat tatsächlich jeder gesagt, ja, ich nehme schon B-Vitamine. Also da wird einem das halt dann einfach wirklich bewusst, wozu man die braucht. Die B-Vitamine gibt es ja ganz viele verschiedene. Also es gibt 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12. Die sind so die gängigsten. Ein paar Namen kennt man sicher. B7 zum Beispiel ist das Biotin, das Vitamin H. Oder die Folsäure, das ist das Vitamin B9. Die kennt man meistens so im Sprachgebrauch, Vitamin H, Folsäure, das kennt man. Prinzipiell ist bei den B-Vitaminen immer empfehlenswert, sie als Komplexmittel einzunehmen. Das heißt, es macht nicht sehr viel Sinn, sich ein B-Vitamin herauszupicken und das nehme ich dann hochdosiert. Also, wenn man jetzt eine ganz spezielle Erkrankung hat, dann macht das durchaus Sinn, aber so für den Tagesbedarf macht es auf jeden Fall Sinn, wenn man da immer alle B-Vitamine gemeinsam nimmt. Wofür nimmt man denn jetzt die B-Vitamine eigentlich so? Das Hauptthema, glaube ich, ist eigentlich so der Nervenstoffwechsel. Die sind wichtig für die Reizübertragung, für diese Myelinschichten, die die Nerven ummanteln. Da ist das B-Vitamin ganz, ganz wichtig. Für die Durchblutung, also wenn wer Durchblutungsstörungen hat, Neuropathie, dieses Burning Feet Syndrom ist so ganz klassisch für B-Vitamine, Nervenschmerzen, Stress, Depressionen, da überall, also wirklich alles, was das Thema Nerven betrifft, sind die B-Vitamine wirklich essentiell, also da kann man es nicht wegdenken. Sie sind bei der Energieversorgung ganz, ganz wichtige Kofaktoren, also eben auch schon wie erwähnt beim Magnesium, auch für diese ATP-Synthese, ganz, ganz wichtig sind da diese B-Vitamine. Wofür man es auch braucht, ist die Haut. Hauterkrankungen wie Neurodermitis, ständiger Juckreiz, Akne, in der Wundheilung spielen sie eine ganz große Rolle. Also zum Beispiel ein Neurodermitiker wäre es unter anderem sehr zu empfehlen, die B-Vitamine hochdosiert einzunehmen, weil das auch wirklich dazu beitragen kann, dass Neurodermitis-Schübe zum Beispiel einfach länger auseinander sind. Für die Blutbildung sind es ganz wichtig, die B-Vitamine. Ganz speziell das B12 zum Beispiel, das bildet die roten Blutkörperchen. für Haarausfall, die ist zum Beispiel, weil die Energieproduktion in den Haarwurzeln, das macht das Vitamin B zum Beispiel. Ganz ein bekanntes B-Vitamin ist bestimmt die Folsäure, das speziell bei uns Damen oft gebraucht wird, nämlich in der Schwangerschaft, also eigentlich ab Kinderwunsch. Die Folsäure ist für die Zellteilung, für die Zellreifung und für das Zellwachstum verantwortlich. Daher nimmt man es ab Kinderwunsch und in der Schwangerschaft eigentlich meist durch, weil das dafür sorgt, dass keine Entwicklungsstörungen beim Embryo passieren. Ist auch die Prophylaxe für diesen Neuralrohrdefekt. Es ist ein Schutz für Nerven und für das Gehirn auch in der Entwicklung vom Embryo. Daher nimmt man die Folsäure einfach hochdosiert in Schwangerschaft und Stillzeit. Nur Vitamin B, das man vielleicht ein bisschen herausheben muss, in den heutigen Zeiten vermehrt, ist das B12. Das B12 kann vom Körper nicht selbst produziert werden. Das heißt, es ist wichtig, dass ich es mit der Ernährung zu mir nehme. Und bei veganer Ernährung fällt das flach, weil das eigentlich nur in tierischen Produkten vorkommt oder so gut wie nur in tierischen Produkten vorkommt. Und daher kommt es bei Veganern ganz, ganz schnell eigentlich zum Vitamin B-Mangel, wobei das wieder ein bisschen tückisch ist. Und der Körper lang Vitamin B12 speichert und der Mangel dann oft erst spät herauskommt sozusagen oder sich herauskristallisiert. Daher wäre es für Veganer eigentlich wirklich wichtig, wenn man nicht alle B-Vitamine nehmen möchte, sie zumindest mit einem Vitamin B12 versorgt. Und was beim B12 nur ganz besonders ist, es reaktiviert unsere Folsäure, also unser B9. Ohne B12 habe ich meistens auch automatisch einen Folsäuremangel mit dabei. Das heißt, optimalerweise B12 einnehmen, wenn es ganz wenig Fleisch ist, ganz wenig tierische Produkte ist, dann schafft es der Körper nicht von alleine, dann sollte man das wirklich zu sich nehmen. Ja, ich glaube, ich habe euch einen ganz einen kurzen Einblick über meine Lieblingsvitamine gemacht. Solltet ihr jetzt auch da Fragen haben, einfach vorbeikommen. Wir beantworten gern alle eure Fragen. Wir beraten euch gerne und ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Baba.